NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie Beate Hinrichs. Ich weiß nicht, ob Sie heute schon in einen Regenschauer gekommen sind. Fakt ist aber, der Sommer ist viel zu trocken. Darüber klagen auch die Landwirte und sie fordern Unterstützung. Wir berichten und wir kommentieren das gleich. Außerdem geht es um steigende Zahlen an Corona-Infektionen und die Schlüsse daraus. Bundeskanzlerin Merkel zieht diesen.
Gehen die Infektionszahlen zurück, dann können wir mehr Öffnung machen. Gehen sie nicht zurück, dann muss man überlegen, was möglicherweise notwendig ist. Auf jeden Fall können weitere Lockerungen aus meiner Sicht zurzeit nicht stattfinden.
Und die Corona-Pandemie war auch Thema, als Angela Merkel heute an einer Sitzung des nordrhein-westfälischen Kabinetts in Düsseldorf teilgenommen hat. Es ist also unübersehbar, der Sommer ist zu heiß und die anhaltende Trockenheit lässt die Ernten schrumpfen und macht den Landwirten zu schaffen. Und die haben in diesem Jahr natürlich ein zusätzliches Problem, nämlich die Corona-Pandemie. Der Bauernverband hat heute Alarm geschlagen. Aus Berlin, Anna Korwis.
Das Problem des Klimawandels verfestigt sich. Die Landwirte brauchen finanzielle Hilfe. Das ist die Botschaft, die der Deutsche Bauernverband setzen will. Denn die Bilanz des Ernteberichts 2020 fällt unbefriedigend aus, so Bauernpräsident Joachim Ruckwied.
Die Ernte war jetzt im dritten Jahr in Folge unterdurchschnittlich. Das hängt damit zusammen, dass wir ein anspruchsvolles Anbaujahr hinter uns haben. Der Herbst war sehr nass, sodass wir nur suboptimal aussehen konnten. Der Winter war durchwachsen, der Februar feucht und dann kam eine lange Trockenperiode,
die mancherorts von Mitte März bis in den Juni hineinwährte. Mit Betonung auf mancherorts. Denn der Erntebericht zeigt eklatante Unterschiede. Während es in einigen Regionen tatsächlich monatelang trocken blieb, der Ertrag entsprechend schlecht ausfiel, regnete es in anderen Regionen ausreichend. Dort konnten die Landwirte sogar eine überdurchschnittliche Ernte einfahren.
Wir haben erneut, das ist wieder auffallend, auch kleinräumig regionale Unterschiede. Da kann es durchaus sein, dass die Ernteerträge innerhalb einer Gemarkung um 30-40% geschwankt haben.
Über alle Getreidesorten hinweg rechnet der Bauernverband in diesem Jahr mit einer Ernte von 42,4 Millionen Tonnen. Das sind knapp 5% weniger als im Durchschnitt der letzten 5 Jahre. Auch in der Europäischen Union sei die Ernte insgesamt geringer ausgefallen. Normalerweise müsste das dazu führen, dass der Weizen teurer wird, die Landwirte mehr Geld pro Tonne bekommen. Der Weltmarkt mache ihnen aber einen Strich durch diese Rechnung, so Bauernpräsident Ruckwied.
Denn da haben wir eine andere Situation. Die weltweite Weizenproduktion wird über dem Verbrauch liegen und so sind die Preise nach wie vor unter Druck.
Für die Verbraucher heißt das keine steigenden Preise. Die Landwirte bringe das aber in Liquiditätsprobleme, betont der Deutsche Bauernverband. Er beklagt, wie schon seit Jahren, fehlende staatliche Unterstützung, obwohl 2018 schon mal kurzfristig Dürrehilfen gezahlt wurden. Man müsse dem Problem mit den Klimaveränderungen aber langfristig begegnen, so Ruckwied.
Wir brauchen den Aufbau einer Mehrgefahrenversicherung, damit der Landwirt selbst das Risiko reduzieren kann. Ich sag's aber ganz offen. Der Aufbau einer Mehrgefahrenversicherung, den kann die Landwirtschaft allein nicht stemmen. Deshalb ist es zwingend notwendig, dass hier Bund und Länder hier Mittel zur Verfügung stellen.
Die Landwirte selbst versuchten, sich auf den Klimawandel einzustellen, indem sie auf widerstandsfähigere Anbausorten setzten sowie auf schonendere Verfahren der Bodenbearbeitung.
Aus Berlin war das ein Beitrag von Anna Korwis. Der Klimawandel hat massive Folgen für die Landwirte und der Bauernverband will die meteorologischen Risiken nun strategisch angehen, heißt es. Aber wie soll das sinnvollerweise aussehen? Ein Kommentar von Ute Scheins aus unserer Wirtschaftsredaktion.
Auch in diesem Jahr wurde im Durchschnitt wieder mal weniger Getreide von deutschen Feldern geerntet als sonst. Der Grund liegt auf der Hand. Es liegt auch diesmal wieder am Wetter. Denn das hat sich in den vergangenen Jahren für die Landwirte zu einem zunehmend schwierigeren Partner entwickelt. Lange Trockenheitsphasen im Frühjahr, wenn viele Pflanzen Wasser brauchen, um zu wachsen, späte Fröste auch noch im Mai. Starkregen, wenn ihn keiner braucht. Wetterextreme haben zugenommen und machen die Arbeit für die Landwirte schwieriger. Doch über das Wetter nur zu klagen, bringt nichts. Die Landwirtschaft muss sich anpassen. Denn staatliche Hilfen wie die Dürrehilfen vor 2 Jahren sind keine Dauerlösung. Und viele Bauern wollen sie auch nicht. Denn es gibt auch andere Wege. Das Risiko wegen ausgeprägter Wetterkapriolen, die komplette Ernte zu verlieren, lässt sich minimieren. Zum Beispiel, indem die Landwirte versuchen, möglichst viele unterschiedliche Feldfrüchte anzubauen, die zu unterschiedlichen Zeiten wachsen und Wasser brauchen. Einige sind schon vorangegangen und bauen zum Beispiel neben Weizen auch Dinkel an, Zuckerrüben und Kartoffeln. Sie haben Rollrasen in ihrem Anbauportfolio und experimentieren mit Sojabohnen und Quinoa, ein getreideähnliches Gewächs, das eigentlich aus Südamerika stammt, aber Phasen langer Trockenheit besser verträgt. Möglichst vielfältig beim Anbau zu sein, streut nicht nur das Risiko von Komplettausfällen bei der Ernte, sondern ist auch gut für die Vielfalt in der Natur. Außerdem müssen sich die Landwirte auch stärker auf Getreidesorten konzentrieren, die mit den extremen Wetterverhältnissen besser klarkommen. Vor allem mit der Trockenheit. Ein weiteres Ziel muss sein, neue Getreidesorten zu züchten, die mit extremen Wetterverhältnissen besser klarkommen. Doch die Züchtung neuer Sorten, die zum Beispiel besser mit Trockenheit klarkommen, dauern auf konventionellem Wege schnell 10 Jahre. Die Frage ist, ob in der EU nicht mehr über neue Züchtungsmethoden wie die sogenannte Genschere CRISPR-Cas mehr nachgedacht werden sollte. Denn damit lassen sich Eigenschaften von Kulturpflanzen wie Trockenresistenzen schneller und gezielter verändern. Es ist zumindest eine offene Debatte über Vor- und Nachteile wert. Ein anderer Ansatz ist, dass sich die Bauern gegen Wetterextreme wie Dürre und Starkregen besser versichern. Auch in diesem Punkt gibt es in Deutschland noch viel Luft nach oben. Besser ist es, die Bauern in die Lage zu versetzen, sich selber gegen Extremwetter abzusichern. Ob die Versicherungslösung aber ein Weg sein kann, wird auch davon abhängen, ob die Prämien bezahlbar sind. Gut ist es auf jeden Fall, die Bauern dabei zu unterstützen, sich in der Not selber helfen zu können. Dazu gehört meiner Meinung nach auch die Idee, es ihnen leichter zu machen, in guten Zeiten mehr Geld für schlechte Zeiten zurückzulegen. Zum Beispiel, indem sie auf diese Rücklagen weniger Steuern zahlen müssen. Letztlich müssen sich die Landwirte mehr als Unternehmer sehen und das anbauen, was hier gut wächst und was sich auch gut verkaufen lässt. Auch wenn das in Zukunft sicher nicht einfacher werden dürfte.
Die Landwirte und der Klimawandel. Ute Scheins kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Supermärkte werfen jede Menge Lebensmittel auf den Müll. Und manche Menschen retten die Nahrungsmittel vor der Vernichtung. Das ist dann das sogenannte Containern. Das bleibt aber Diebstahl. Das hat heute das Bundesverfassungsgericht bestätigt. Und zwar in einem Urteil gegen 2 Studentinnen aus Karlsruhe, Bernd Wolf.
Die 2 Studentinnen aus Bayern sind von 2 Gerichten wegen Diebstahls zu Sozialstunden verurteilt worden. Eine Geldstrafe war vorbehalten. Sie hatten nachts Obst, Gemüse und Joghurt aus dem Müll eines Supermarktes herausgeholt. Mit diesem Containern wollen sie dagegen protestieren, dass Geschäfte massenweise Lebensmittel wegwerfen, obwohl diese noch genießbar wären. Sie meinten, die Esssachen seien herrenlos, eine Bestrafung daher unverhältnismäßig. Die Verfassungsrichter dagegen sagen, der Gesetzgeber dürfe das zivilrechtliche Eigentum grundsätzlich auch an wirtschaftlich wertlosen Sachen strafrechtlich schützen. Auch die Wertlosigkeit einer Sache berechtige nicht zur Wegnahme. Der Markt habe die abgelaufenen Lebensmittel in einem verschlossenen Container auf seinem Betriebsgelände einer Entsorgungsfirma übereignet. Auch deswegen, um nicht für eventuelle Gesundheitsschäden durch verdorbene Nahrung zu haften. Das Verfassungsgericht habe nicht zu prüfen, ob dies die zweckmäßigste, vernünftigste oder gerechteste Lösung sei. Ob die Strafbarkeit des Containers vereinbar ist mit dem Staatsziel des Schutzes der natürlichen Lebensgrundlagen, sei Aufgabe des Gesetzgebers.
Große Feiern in Zeiten der Corona-Pandemie sind gefährlich für die Gesundheit, zumal die Zahl der Infektionen ohnehin steigt. Darum muss es bundesweit einheitliche Regeln fürs Feiern geben, das fordert der Marburger Bund. Sonst könne, so der Ärzteverband, die zunehmende Ansteckungsgefahr im Herbst nicht wirksam verringert werden. Eindrücke und Informationen von Caroline Köhler.
Party verschieben oder nicht? Für David aus Essen steht fest, die Konfirmation seines kleinen Bruders wird gefeiert, egal was jetzt kommt.
Wird schon nach hinten verlegt und jetzt kommt bald die ganze Familie zusammen. Sollte das verboten werden, wir werden trotzdem feiern. So ein Familienfest gibt es nur alle paar Jahre. Lass uns nicht wegnehmen.
Welche Rolle private Feiern bei den steigenden Corona-Infektionen spielen, ist schwer zu beziffern. Das Robert-Koch-Institut sagt, dass sie mitverantwortlich sind für lokale Ausbrüche. Bundesweite Zahlen dazu sind gerade in Arbeit. Regionale Zahlen hat das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium. Demnach steckt sich jeder Dritte im privaten Umfeld an, also zu Hause oder auch zum Beispiel bei der Geburtstagsparty auf dem Balkon oder dem Grillfest im Garten. Eine kleinere Rolle spielen private Feiern, die außerhalb stattfinden, also zum Beispiel eine geschlossene Gesellschaft bei einer Hochzeit in einem Restaurant. Solche Feiern sind für gut 6% der Neuinfektionen verantwortlich. Angesichts dieser Zahl ruft Thorsten Hellwig vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband dazu auf, mögliche neue Beschränkungen sehr genau abzuwägen.
Wir haben ja keine wirklich nennenswerten Zahlen, die darauf Rückschlüsse zulassen, dass es in der Gastronomie besonders infektionsträchtig wäre. Und wir sind der Meinung, dass man nirgendwo tatsächlich sicherer ausgehen kann, als das bei uns der Fall ist, und nirgendwo sicherer feiern kann, als das bei uns der Fall ist.
Die Gastwirte haben kein Interesse daran, dass es wieder strengere Beschränkungen oder gar wieder einen Lockdown gibt. Der Münsterländer Gastwirt Klaus Niewöhner-Schnell sagt außerdem, dass sich die Frage nach der Riesenparty mit bis zu 150 Gästen aktuell ohnehin kaum stellt.
Weil erstens die Gäste die nicht buchen, und auch wenn sie die buchen, die Gästezahl kommt einfach gar nicht so zusammen, weil die Menschen so schon ein bisschen zurückhaltender sind.
Die Politik will das weiter im Blick behalten. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat nochmal dazu aufgerufen, auch weiterhin möglichst nur im engsten Kreis zu feiern. Und NRW-Ministerpräsident Laschet geht davon aus, dass private Feiern bald auch Thema bei Gesprächen zwischen Bund und Ländern sein werden. Vielleicht wird es dann auch eine einheitliche Regel geben für Teilnehmergrenzen, wie es die Ärztegewerkschaft Marburger Bund fordert.
Das waren Informationen von Caroline Köhler. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat heute an einer Sitzung des Landeskabinetts in Nordrhein-Westfalen teilgenommen mit Ministerpräsident Armin Laschet. Und der Besuch fällt natürlich mitten in die Corona-Zeit und vor allem mitten in die Debatte über steigende Infektionszahlen und neue Einschränkungen. Wir haben es ja ganz am Anfang schon gehört. Stefan Lauscher ist unser Korrespondent in Düsseldorf. Herr Lauscher, was haben denn Merkel und Laschet zum Thema Corona gesagt?
Also das ist ein Thema, das beide umtreibt. Das war deutlich zu spüren. Die steigenden Infektionszahlen, das Problem der Reiserückkehrer, nachlassende Maskendisziplin und so weiter. Kanzlerin Merkel hat die jüngste Corona-Politik in Nordrhein-Westfalen ausdrücklich gelobt. Und zum Beispiel auch die Maskenpflicht in Schulen in NRW, auch im Unterricht, findet sie sehr konsequent und richtig. Das hören wir uns an.
Ich möchte ausdrücklich sagen, dass es angesichts des Infektionsgeschehens in Nordrhein-Westfalen jetzt sehr konsequent war zu sagen, wir machen für die ersten Wochen der Schule einmal Maskenpflicht. Das ist sicherlich ein Handicap, aber es ist allemal besser, als wenn wir dann nach 2 Wochen sagen, wir haben so viel Vorfälle in Schulen, dass wir das Schulleben doch nicht aufrechterhalten können.
Und auch die klare Ankündigung der Kanzlerin, einstweilen wird es keine weiteren Lockerungen geben. Es soll wohl bald auch wieder Gespräche des Bundes mit den Ländern geben. Wochenlang gab es die ja nicht mehr. Sie hat da zwar nichts Konkretes angedeutet, was sie möglicherweise wieder einschränken will, aber es klang sehr entschlossen, so nach dem Motto, wir müssen da jetzt was tun.
Laschet kandidiert ja für den CDU-Vorsitz ab September, steht aber auch in der Kritik im Moment mit seinem Corona-Management. Welches Zeichen geht denn vor dem Hintergrund von dem Besuch der Kanzlerin aus?
Also das war für mich die eigentliche Überraschung des Tages. Normalerweise hält sich Angela Merkel in der Frage, wen sie gerne als ihren Amtsnachfolger sehen würde, ja sehr zurück. Aber heute, ja, das klang schon auffallend deutlich, und auch das hören wir uns an.
Ich habe für mich immer gesagt, wer CDU-Vorsitzende ist, muss auch bereit sein und natürlich auch fähig, Kanzler zu sein. Armin Laschet kandidiert und als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen bringt er viele Qualifikationen mit sich. Wenn Sie das größte Land, Bundesland der Bundesrepublik Deutschland regieren, dann ist das zumindest ein Rüstzeug, das durchaus Gewicht hat.
Ja, Laschet, der Mann mit den vielen Qualifikationen, der das Rüstzeug hat, auch für Kanzler. Oh lala, das war schon ungewöhnlich deutlich, viel deutlicher jedenfalls als vor 4 Wochen bei dem Besuch bei Markus Söder in Bayern.
Ja, Stichwort Besuch in Bayern. Da hat Söder ja richtig aufgefahren und die Kanzlerin mit einer Kutsch- und Bootsfahrt auf Schloss Herrenchiemsee empfangen. War das jetzt in NRW auch so spektakulär?
Nein, gönnen wir den Bayern einfach mal ihre schönen Berge und die prunkvollen Königsschlösser. Markus Söder hat das vor 4 Wochen bei dem Besuch der Kanzlerin in Herrenchiemsee ja perfekt inszeniert. Das Medienecho war ja auch entsprechend. Armin Laschet hat es heute gar nicht darauf angelegt, das noch zu toppen, sondern das war eben ein gezieltes Kontrastprogramm. Nicht Kutschenfahrt, sondern Besuch auf Zeche Zollverein, Gespräch über die Zukunft der Problemregion Ruhrgebiet, also NRW, das Industrieland, das Malocherland, das Anpackerland. Bilder sind wichtig, ohne Frage, aber Botschaften sind es eben auch. Und die Botschaft von Merkel heute war, Laschet kann auch Kanzler. Er wird sehr zufrieden sein.
Danke, Stefan Lauscher nach Düsseldorf. Man hat nicht den Eindruck, dass die Menschen in Belarus das Demonstrieren gegen ihre Regierung so langsam leid werden. Im Gegenteil, die Proteste halten an und sie weiten sich auch noch aus. Gestern war Präsident Alexander Lukaschenko bereits beim Besuch eines Staatsunternehmens von den Arbeitern ausgebuht worden. Und sowas gab es bisher in Belarus eigentlich nicht. Mittlerweile streiken auch die Beschäftigten in vielen Betrieben. Einzelheiten zur Lage von Marta Wilczynski.
Es sind keine Protestrufe, sondern Glückwünsche zum Geburtstag. Um Punkt 12 Uhr schmetterten die versammelten Menschen sie gegen die Mauern der Minsker Haftanstalt, in der seit Ende Mai Sergei Tichanowski in Untersuchungshaft sitzt, der Mann von Lukaschenkos Opponentin Svetlana Tichanowskaja. Die wandte sich aus diesem Anlass erneut in einer Videobotschaft an ihre Anhänger. Mein Mann Sergei Tichanowski hat mich gebeten, diese Worte an euch weiterzugeben. Er sitzt im Gefängnis, aber bittet euch, nicht rumzusitzen, sondern alles dafür zu tun, dass man in diesem Land leben kann. Auch heute gingen die Streiks in vielen staatlichen Großbetrieben weiter. Immer mehr Medien- und Kulturschaffende schließen sich den Protesten an. Gleichzeitig trifft sich heute erstmals der Koordinierungsrat, ein von Svetlana Tichanowskaja initiiertes Gremium, das eine friedliche Machtübergabe vorbereiten soll. Der Koordinierungsrat ist ein Beratungsgremium, an dem Vertreter verschiedener Gesellschaftsgruppen beteiligt sein werden. Dazu kommen noch die Vorsitzenden der Streikkomitees der Betriebe. Dadurch soll auch der direkte Kontakt zu den Protestierenden hergestellt werden, erklärt Tichanowskajas Sprecherin Anna Krasulina. Denn bisher haben die sich weitestgehend selbst organisiert. Rund 70 Personen sollen in dem Gremium vertreten sein, darunter auch namhafte Persönlichkeiten wie Literaturnobelpreisträgerin Svetlana Alexijewitsch, bekannte Politiker und Menschenrechtler. Sie sollen die eigentliche Verhandlungsgruppe unterstützen, die sich aus Mitgliedern des Wahlstabs und Vertrauenspersonen Tichanowskajas zusammensetzt. Die Verhandlungsgruppe ist nur für diese eine Aufgabe da. Nachdem die politischen Gefangenen freigelassen wurden, beginnt sie mit den konkreten Verhandlungen über die Machtübergabe. Das war's. Sobald dies geschehen ist, hört der Koordinierungsrat auf zu existieren. Präsident Lukaschenko nannte die Gründung dieses Koordinierungsrates bereits einen Versuch, die Macht zu ergreifen, mit allen daraus resultierenden Konsequenzen. Er beschimpfte die Mitglieder als Hitzköpfe und Nazis. An Dialog sei da nicht zu denken, sagt der belarussische Politologe Valeri Kabaljewitsch. Für Lukaschenko gäbe es nur zwei Szenarien. Entweder die Protestbewegung schläft wieder ein oder die zweite Variante ist ein Gewaltszenario. Einführung des Notstandes, der Einsatz von Spezialeinheiten in den Werken und so weiter. In einem Telefonat mit dem russischen Präsidenten Putin hatte Bundeskanzlerin Merkel heute deutlich an die Regierung in Minsk appelliert.
Es muss einen nationalen Dialog geben, der die Dinge friedlich regelt.
Aus dem Kreml hingegen erklang nach dem Telefonat die Warnung, sich nicht von außen in die inneren Angelegenheiten der Republik Belarus einzumischen.
Ein Beitrag von Marta Wilczynski. Zweiter Tag des Parteitags der Demokraten in den USA, des Nominierungsparteitags für Joe Biden. Aber wir schauen jetzt erstmal auf den Auftakt gestern, denn das, was da in Milwaukee im Bundesstaat Wisconsin beziehungsweise online und im Fernsehen stattfand, das war aufgrund der Zeitverschiebung bei uns heute in den ganz frühen Morgenstunden. Sebastian Hesse ist unser Korrespondent in den USA und ich habe ihn gefragt, so ein Parteitag ist ja immer auch eine große Show. Welche Highlights gab es denn da?
Ja, es gab schon Gänsehautmomente, muss man sagen. Und zwar so viele, dass man sich persönlich den rauspicken muss, der einem vielleicht am meisten unter die Haut gegangen ist. In meinem Fall war das eine junge Frau, die zugeschaltet wurde, also ein Nobody in der Partei, die erzählte von ihrem Vater. Der sei ein gesunder 65-Jähriger gewesen und dann...
His only pre-existing condition was trusting Donald Trump and for that he paid with his life.
Seine einzige Vorerkrankung sei es gewesen, Donald Trump zu vertrauen und dafür habe er mit dem Leben bezahlt. Das klingt so ein bisschen pathetisch, es bringt aber ganz gut Erfahrungen auf den Punkt, die viele machen in den USA in diesen Tagen. Die Leichtfertigkeit, mit der Donald Trump immer umgegangen ist über weite Strecken mit dem Coronavirus, hat eben für Leichtfertigkeit in weiten Teilen der Bevölkerung gesorgt und das endete wie in diesem Fall eben oft in Tragödien. Das sind so diese kleinen Momente, die hier zusammengestellt wurden im Staccato-Takt, im Überblick. kaum zu beherrschen, weil es eben doch so viele waren. Und wie ich fand, dann in einer gelungenen Kombination mit den sehr aggressiven politischen Reden zusammenspielten. Und der Höhepunkt war da sicherlich Michelle Obama, die frühere First Lady, die so deutlich, wie ich das noch nie gehört habe, bei jemandem, der aus dem aktiven Politikbetrieb eigentlich ausgeschieden ist, mit dem Nachfolger ihres Mannes ins Gericht gegangen ist.
Donald Trump is the wrong president for our country.
Donald Trump, der falsche Präsident für unser Land.
Stichwort politische Statements. Wie haben sich denn insgesamt die Demokraten politisch da positioniert?
Also die Strategie ist relativ klar geworden in diesen sehr kompakten 2 Stunden. Zum einen haben sie einen völligen Gegenentwurf einer Vision von Amerika dargestellt und illustriert, als man das kennt aus den Rallies, also den berüchtigten Wahlkampfveranstaltungen von Donald Trump. Da sieht man ja in der Regel weiße Mittelklasse-Amerikaner, meistens aus dem Heartland, aus dem mittleren Westen, mit sehr traditionellen Wertvorstellungen und eher einem auch traditionellen Lebensstil. Das Amerika, das hier beschrieben wurde, beschworen wurde und auch mit großer Euphorie dargestellt wurde, war ein ganz anderes. Eines von vielfältigeren Lebensstilen, von Sprachenvielfalt, von Vielfalt der Hautfarben und überhaupt ein Schmelztiegel, so wie es ja dann vielleicht auch von den Gründervätern angedacht war. Ein Amerika, das aber unter Gefahr ist in der Darstellung der Demokraten. Unter Gefahr, weil Donald Trump es zurückführen will in die Zeit der 50er Jahre, weil Donald Trump die Pandemie nicht in den Griff bekommt, weil Donald Trump die Rezession nicht in den Griff bekommt, damit die Massenarbeitslosigkeit. Und jetzt gibt es eben eine politische Kraft, naja, das darf natürlich nicht überraschen, die dem Ganzen sozusagen den Gegenspin verleihen kann. Und das ist Joe Biden im Zusammenspiel mit Kamala Harris.
Aber Biden fehlt ja Charisma. Das hat er wirklich nicht. Kamala Harris hat das schon eher. Wie kommen die beiden denn an? Kann man das abschätzen bei so einer Digitalkonferenz?
Na, sie müssen gut ankommen am Ende dieser Woche, weil sie haben ja beide ihre Auftritte noch vor sich. Am Mittwochabend wird Kamala Harris sich erstmals einem größeren Publikum vorstellen. Sie hat zwar diese Welle der Euphorie, geradezu etwas Elektrisierendes, durch diese Partei gejagt, als sie benannt wurde. Aber viele Amerikaner außerhalb der Partei wissen noch nicht so richtig, wer das ist, außer den groben Eckdaten. War mal Justizministerin in Kalifornien, ist eine Karrierejuristin, ist jetzt im Senat seit einigen Jahren. Also da muss sie ein bisschen für sich werben und klar machen, wer sie auch als Persönlichkeit ist, auch im Zusammenspiel mit Joe Biden. Und das ist natürlich richtig. Dessen größte Schwäche ist tatsächlich, dass er eher etwas verlangsamt rüberkommt. Dieses Sleepy Joe Schmäh, dieser Schmähbegriff von Donald Trump, der sitzt ja nicht zuletzt deswegen, weil er eben so leider auf eine tragische Weise eben auch die allgemeine Wahrnehmung von Biden trifft. Er hat etwas leicht Seniles, etwas ein bisschen in die Jahre gekommenes und vielleicht täuscht dieser Eindruck, er hat jetzt seine große Chance auf diesem Parteitag, sein Image zu polieren.
Sebastian Hesse war das über den Nominierungsparteitag der Demokraten in den USA. Vor 15 Jahren, am 14. Februar 2005, tötete eine Bombe in Beirut den ehemaligen libanesischen Ministerpräsidenten Rafik Hariri und 21 weitere Menschen. Diesen Anschlag hat ein internationales Sondertribunal für den Libanon 6 Jahre lang untersucht. Und dieses Verfahren hat Rechtsgeschichte geschrieben. Und zwar, weil es der erste Terrorismusprozess eines internationalen Tribunals ist. Allerdings sind die 4 Angeklagten auf freiem Fuß, trotz internationalen Haftbefehls. Heute haben die Richter ihr Urteil gesprochen. Jakob Meyer.
Nur einer der 4 Angeklagten hat sich nachweislich der Verschwörung zur Ermordung von Libanons Ex-Premier Rafik Hariri schuldig gemacht. Das gilt nach den Worten des Vorsitzenden Richters David Ree, obwohl der Beschuldigte die Bombe nicht mit eigenen Händen zündete, aber er überwachte das Opfer und bereitete den Sprengstoffanschlag vor. Für die Verwicklung der 3 anderen Angeklagten gibt es nach Ansicht des Sondertribunals keine ausreichenden Beweise. Das Gericht stützte sich bei der Beweisführung fast ausschließlich auf Ergebnisse der Telefonüberwachung der 4 Angeklagten. Das Strafmaß wird später festgelegt. Die Männer wurden nie aufgespürt. Hariris Ermordung war nach Ansicht des Sondertribunals ein Terrorakt mit politischem Hintergrund, darauf abzielend, viele Menschen in den Tod zu reißen und das Land zu destabilisieren. Aber das Gericht sieht keine Beweise dafür, dass die Hisbollah-Führung oder die Regierung des Nachbarlandes Syrien in den Mord verwickelt waren. Bei dem Anschlag am 14. Februar 2005 wurden insgesamt 22 Menschen getötet und 226 verletzt.
Ein Beitrag von Jakob Meyer. Ein Polizeibeamter in Düsseldorf fixiert einen jungen Mann auf dem Boden mit seinem Knie auf dem Kopf. Diese Szene, festgehalten in einem Videoclip, hat für Bestürzung gesorgt. Und die Debatte darüber geht heute weiter. Aus Düsseldorf, Peter Hild.
Weil die Polizei Duisburg die Ermittlungen wegen einer möglichen Körperverletzung im Amt übernommen hat, wird der Verdacht laut, dass dadurch womöglich nicht alles restlos aufgeklärt werde. Kriminologen wie Thomas Feltes von der Ruhr-Universität Bochum fordern eine unabhängige Untersuchung.
Man ermittelt gegen eigene Kollegen einfach anders, als man gegen andere Personen ermittelt. Er müsste tatsächlich entweder innerhalb der Polizei eine unabhängige Ermittlungseinrichtung vorhanden sein, wie wir es in Bremen haben, oder aber eben noch besser eine externe Einrichtung, die dann landes- oder gar bundesweit mit entsprechenden Kompetenzen tätig werden kann.
Den Vorwurf eines sogenannten Chorgeistes innerhalb der Polizei, der unabhängige Ermittlungen verhindere, weist Michael Mertens von der Gewerkschaft der Polizei zurück.
Die Staatsanwaltschaft ist Herrin des Verfahrens. Und wie ich die Staatsanwaltschaft kennengelernt habe, nimmt sie diese Rolle auch wahr. Und auch untereinander in einer modernen Polizei gibt es das nicht mehr, sondern man hat sich an Gesetz und Recht zu halten. Und das tun unsere Kolleginnen auch. Korbkas kenne ich so nicht.
Auch ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Düsseldorf betonte, dass persönliche Befindlichkeiten bei den laufenden Ermittlungen keine Rolle spielten. Neben den Zweifeln an einer unabhängigen Ermittlung gibt es außerdem unterschiedliche Angaben dazu, inwieweit der 15-Jährige, dessen Familie aus Marokko stammen soll, durch den Polizeieinsatz Verletzungen erlitten hat. Der Sozialpädagoge Sami Shashira ist viel in der maghrebinischen Community Düsseldorfs unterwegs und hat den Jugendlichen auf Einladung zu Hause besucht.
Dem Jungen geht es tatsächlich nicht gut. Als ich dem zum ersten Mal begegnet bin, konnte ich sichtbar eine Verletzung unter dem linken Auge, mit dem bloßen Auge sehen. Und die Familie hat mir hinterher nochmal den ärztlichen Bericht gezeigt von seiner Krankenhaus in Belgrad. Im Bereich der Wirbelsäule, Hals, Beckenbereich und so weiter. Und auch ein Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma ersten Grades, was sich aber dann nicht bewahrheitet hat.
Nach Angaben der Düsseldorfer Polizei habe man den Jugendlichen jedoch ohne offensichtliche Verletzungen auf einer Polizeiwache seinen Eltern übergeben. Auch habe der 15-Jährige dem Beamten gegenüber nichts von Schmerzen berichtet. Gegen den Jungen haben die beteiligten Polizisten Anzeige wegen Beleidigung, tätlichen Angriffs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte erstattet. Er soll bereits mehrfach polizeilich aufgefallen sein. Die Frage der Verhältnismäßigkeit des Einschreitens der Polizisten steht weiter zur Debatte. Der Anwalt des Beamten verteidigt den Einsatz als schulmäßig trainiertes Eingreifen. Erste Ermittlungsergebnisse erhoffen sich Oppositionspolitiker im NRW-Landtag in der Sitzung des Innenausschusses am Donnerstag. Dann soll das Innenministerium zu dem Fall Stellung beziehen.
Und wir kommen noch zum Sport, denn heute Abend gibt es einen wichtigen Fußballabend in Lissabon. Um 21 Uhr ist Anstoß im Halbfinale in der Champions League. RB Leipzig spielt gegen Paris Saint-Germain. Und da treffen zwei deutsche Trainer aufeinander. Uli Schäfer aus der Sportredaktion, wer hat denn die besseren Karten?
Also klarer Favorit, gar keine Frage, ist Paris Saint-Germain mit Trainer Thomas Tuchel. Das ist ein Weltklasse-Team, das ihm da zur Verfügung steht. Neymar, Mbappé, Di Maria sind nur einige der Topstars. Leipzig ist also der klare Außenseiter, hat aber mit Julian Nagelsmann einen Trainer, der es versteht, einen perfekt ausgeklügelten Matchplan zu entwerfen. Gegen Atletico Madrid im Viertelfinale hat das super funktioniert. Auch Atletico war ja Favorit, aber Leipzig hat 2-1 gewonnen. Heute ist Paris der Gegner. Natürlich hat Nagelsmann Respekt, braucht sich mit seiner Mannschaft aber nicht zu verstecken.
Ja, sie haben gerade eine Offensive, unglaubliche Qualität. Und es wird schon sehr, sehr spannend, wie wir diesen Speed dann vorne wegkriegen. Trotzdem den Gegner so bearbeiten, dass wir selber Torchancen erspielen. Aber auch da glaube ich, dass meine Mannschaft jetzt voller Selbstvertrauen so auftreten wird, dass sie die Dinge auch gut umsetzen kann.
Also das Selbstvertrauen, noch einen ganz großen zu schlagen, das hat Leipzig. Der Einzug ins Halbfinale der Champions League ist jetzt schon der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte.
Nagelsmann ist 33, Tuchel ist 46 und beide Trainer gelten als Taktikfüchse. Wer ist der gewieftere von beiden?
Oh, schwer zu sagen. Also der mit der größeren internationalen Erfahrung, auch in Sachen Champions League, ist auf jeden Fall Thomas Tuchel. Der gilt übrigens so ein bisschen als Entdecker von Nagelsmann. Denn als Nagelsmann 20 war, da war Trainer Thomas Tuchel in der zweiten Mannschaft vom FC Augsburg in der Bayerischen Regionalliga sein Trainer. Und Tuchel hat ihn da mal rausgeschickt zur Beobachtung eines kommenden Gegners, um dessen Spiel zu analysieren. Wahnsinn.
Und wie hat er das gemacht?
Ja, hat er gut gemacht. So gut, dass Tuchel ihm gesagt hat, er soll sich doch mal überlegen, ob der Trainerjob nicht was für ihn wäre. Und so ist es dann ja auch gekommen. Ganz schnell sogar. Nagelsmann wurde ein super Trainer, der jetzt mit 33 Jahren mit Leipzig im Halbfinale der Champions League steht und vielleicht sogar das Finale erreicht. Aber ich persönlich tippe auf Paris und Tuchel. In der Bundesliga standen sich beide als Trainer schon dreimal gegenüber. Zweimal siegte da der Tuchel. Einmal gab es ein Unentschieden, aber das Unentschieden, das gibt's heute auf jeden Fall nicht.
Das wird spannend. Uli Schäfer, Dankeschön. In der Champions League geht es ums Einzug ins Finale und RB Leipzig spielt ab 21 Uhr gegen Paris Saint-Germain und morgen dann die Bayern sind dran gegen Olympique Lyon. Ja, und das war's vom Echo des Tages. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Beate Hinrichs.
NDR Info.